Die moderne Gesellschaft ist sehr vielseitig. Doch egal, ob noch spielend im Kindesalter, studierend an der Uni oder mitten im hektischen Berufsalltag. Die meisten von uns werden früher oder später Bewohner in einer Einrichtung wie dieser. Die Seniorenresidenz am Hirschgarten in Erfurt.
In dieser, wie auch in anderen Pflegeeinrichtungen in Thüringen und ganz Deutschland, werden die Schwachstellen unseres Systems immer stärker spürbar. Nicht nur für die Angestellten, sondern auch für die Bewohner. Genau aus diesem Grund lade ich Sie dazu ein, gemeinsam mit mir einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. In der heutigen Episode werden wir einen Pflegefachmann treffen. Er wird uns berichten, welche Probleme ihn in seinem Arbeitsalltag am stärksten belasten. Nächste Woche werfen wir einen Blick auf die Ebene der leitenden Angestellten, bevor wir in der finalen Episode Politiker nach ihren Lösungsansätzen befragen werden. Doch bevor wir ins Gespräch starten, hier erstmal ein paar Zahlen und Fakten, die zeigen, wie dringend wir uns mit der Thematik beschäftigen müssen. Das Problem wird bereits sehr deutlich, wenn wir uns die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland anschauen. Während das im Jahr 2015 noch 2,9 Millionen waren, waren es 2023 bereits 5,7. Ganze 18,7 Millionen Menschen in Deutschland sind 60 Jahre oder älter. Also in den nächsten Jahren werden noch deutlich mehr Pflegebedürftige hinzukommen. Doch obwohl fast ein Viertel unserer Bevölkerung 60 oder älter ist, wurden seit 2021 ganze 100 vollstationäre Pflegeheime in Deutschland abgebaut. Hinzu kommt, dass 43% aller Beschäftigten in diesen vollstationären Pflegeheimen über 50 Jahre alt sind. Was bedeutet, dass in den nächsten Jahrzehnten auch hier noch eine große Rentenwelle eintreten wird, die für weiteren Personalmangel sorgen wird. Laut den Einschätzungen des Zukunftsforschers Professor Dr. Thomas Drujen werden uns bis 2035 ganze 1,8 Millionen Pflegekräfte fehlen. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, wie dringend dieser Notstand ist.
Ich bin heute hier mit dem Pfleger Christian aus der Seniorenresidenz am Hirschgarten. Hallo Christian.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Was genau ist denn deine Position hier im Seniorenheim und wie lange arbeitest du schon hier?
Also ich bin vor 6 Jahren als Quereinsteiger in die Pflege mehr oder weniger gerutscht. Also es war ein ganz toller Zufall, dass ich diesen Beruf mir erwählt hatte. Ich hatte als Kind schon mal damals nachgedacht, aber bin dann doch in die Gastronomie gegangen, weil das aufregender war als Jugendlicher. Bin dann aber in die Pflege gegangen vor 6 Jahren, habe dann die Möglichkeit bekommen, die Ausbildung zu machen als Pflegefachmann mit dieser neuen generalistischen Ausbildung. Das habe ich gerne wahrgenommen und seit 1,5 Jahren bin ich als Pflegefachkraft hier in der Seniorenresidenz.
Mhm. Und würdest du sagen, in der Zeit, seit du angefangen hast bis jetzt, hast du da spürbare Veränderungen im Alltag als Pflegekraft wahrgenommen?
Also für mich hat sich ja alleine schon geändert durch den Positionswechsel, also durch die Ausbildung. Da hat man natürlich schon viel gesehen, was man so als Ungelernter eigentlich immer alles falsch gemacht hat. Das konnte ich dann korrigieren und besser machen. Dadurch hat sich also für mich schon viel geändert, also alleine durch den Positionswechsel selber. Aber in der Pflege sieht man auch immer wieder, dass sich da viele Sachen schon ändern. Ob die jetzt positiv oder negativ sind, das ist immer so eine langwierige Sache. Also das kann man erst sehen, wenn sich das wirklich verbessert hat.
Bereits seit 2020 gibt es die generalistische Pflegeausbildung. Dabei wurden die bisherigen 3 Stränge der Altenpflege, Kinderpflege und Krankenpflege in einer Ausbildung zusammengefasst. In den ersten 2 Jahren werden alle 3 Berufe gleichermaßen behandelt und im 3. Jahr kann man sich dann entscheiden, ob man dies so beibehält oder sich spezialisiert. Finanziert wird diese Ausbildungsform sowohl von den Ländern als auch von den jeweiligen Trägern der Einrichtungen. Auch die Verantwortung für die Azubis liegt bei diesen jeweiligen Trägern. Und da sind wir auch schon bei einem ersten kleinen Nachteil der generalistischen Pflegeausbildung. Denn auch wenn die Verantwortung für die Azubis bei den Trägern liegt, wechseln diese durch mehrere Einrichtungen, da sie ja alle Fachgebiete kennenlernen müssen. Somit hat der Träger oft gar nicht genug Einfluss auf die Qualität der Ausbildung. Ein weiteres Problem, welches dadurch entstehen kann, ist der Konkurrenzkampf zwischen den unterschiedlichen Trägern. Denn besonders in den ländlichen Gegenden können die Träger oft nicht mit den Konditionen mithalten, die in den Städten geboten werden können. Dennoch hat die generalistische Pflegefachausbildung auch einige Vorteile mitgebracht. Denn die Azubis genießen durch sie nicht nur mehr Flexibilität bei der Berufswahl, sondern erhalten bereits während der Ausbildungszeit eine Vergütung. Bevor dieses System eingetreten ist, mussten die Azubis oft selber für ihre Bildung bezahlen. Jetzt können sie sich mehr darauf fokussieren, tatsächlich zu lernen, anstatt nebenbei noch Geld verdienen zu müssen. Zu guter Letzt erhalten die Auszubildenden durch die Erwerbung ihrer Qualifikation auch noch die Möglichkeit, ein Studium anzuschließen. Unterm Strich kann man also sagen, auch wenn die generalistische Pflegefachausbildung noch einiger Verbesserungen bedarf, ist sie durchaus schon ein großer Fortschritt.
Wie findest du die Ausbildung hier in Thüringen als Pflegefachkraft? Würdest du sagen, ihr wurdet ordentlich ausgebildet und auch ordentlich auf den Berufsalltag vorbereitet, oder siehst du auch da Handlungsbedarf?
Die Auswertung ist ja dieses Jahr von dieser generalistischen Ausbildung. Das passiert ja jetzt die 5 Jahre rum. Also jetzt wird eine Auswertung gemacht, ob das funktioniert, ob das besser gemacht werden kann. Und klar gibt es da mit Sicherheit Verbesserungsvorschläge. Ja, also ich zum Beispiel empfand in meiner Ausbildung, dass ich so gut wie gar nicht in meinem Ausbildungsbetrieb war oder ganz wenig. Ja, weil du gehst halt wirklich durch alle Sektionen, die man machen kann. Es ist ja, in der Generalistik ist es ja wirklich, es sind ja 3 Berufe, die da kombiniert worden sind. Obwohl die ja wirklich eigentlich sehr speziell sind. Also in der Kinderpflege könnte ich mich persönlich jetzt nicht vorstellen. Also es gibt Änderungen, kann man mit Sicherheit immer machen. Aber an sich die Idee für diese generalistische Ausbildung, das finde ich schon ganz gut. Weiß ich halt auch innerhalb Europa, wir sind nur mal eine Gemeinschaft, da auch angepasst hat.
Wie sieht denn dein Alltag so als Pflegefachkraft aus? So ein grober Tagesablauf, dass viele Zuschauer haben da keine genaue Vorstellung von, was genau erwartet einen da eigentlich?
Also in der Pflege, das ist ja wirklich ein sehr allumfassender Beruf. Wir sind ja nicht nur dafür zuständig, die Bewohner zu pflegen, sondern auch das gesamte Drumherum. Also es geht ja hier nicht nur darum, dass der Bewohner gewaschen ist und mit den Wunden versorgt ist. Es geht ja auch Tatsache immer um dieses ganze Zwischenmenschliche. Das wird immer gerne vergessen und auf der Schiene gelassen. Aber darum geht es ja auch. Das ist auch bei kleinen Pflegegraden, also auch bei denen ist das immer ganz immens wichtig. Auch die wollen Aufmerksamkeit, auch die wollen gut behandelt werden, dann braucht man einfach die Zeit dafür.
Die Pflegegrade in Deutschland. Eigentlich könnte man allein hierzu schon ein eigenständiges Video machen. Das Ganze ist so kompliziert aufgebaut, dass ich Ihnen die genauen Einzelheiten ersparen möchte. Fest steht aber, dass auch dieses System streng reformbedürftig ist. Das Wichtigste, was man über die deutschen Pflegegrade wissen muss, ist, dass es insgesamt 5 Stück davon gibt. Welchen man anhört, wird anhand dessen eingeschätzt, wie stark die Beeinträchtigung ist. Das reicht von ganz leichten Beeinträchtigungen im Alltag bis hin zu schwersten kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen, die ein eigenständiges Leben völlig unmöglich machen. Je nachdem, welchen Pflegegrad man angehört, entscheiden sich die Leistungen, die man von der Kranken- bzw. der Pflegekasse erhält. Doch unterm Strich, und das kann ich auch aus Erfahrung aus der eigenen Familie berichten, egal welchen Pflegegrad man erhält, die Unterstützung auf finanzieller Ebene reicht nie aus. Egal, ob man ambulant pflegt, ob man selbstständig pflegt oder ob man den Angehörigen in ein Pflegeheim abgibt.
Gab es in deiner Laufbahn als Pflegekraft oder jetzt Pflegefachkraft schon mal einen Moment, der dich über deine Grenzen hinausgebracht hat, wo du gesagt hast, hier hätte ich mir vielleicht auch mehr Unterstützung durch eine politische Regelung zum Beispiel gewünscht?
Also wir sind ja als Pfleger grundsätzlich immer so das letzte Glied in dem gesamten medizinischen Bereich. Wir werden ja ganz oft auch, ich sage mal gerne, ignoriert von den Menschen, sei das jetzt das fachliche Personal oder auch die Gesellschaft an sich. Ja, also ich finde, also die Corona-Zeit zum Beispiel, also das war jetzt immer, weil das so das große Thema war jetzt in den letzten Jahren, das fand ich schon sehr, also das hat uns schon sehr an die Grenzen gebracht, bin ich ganz ehrlich. Also da waren Tage dabei, wo man wirklich nach Hause gegangen ist und einfach auch gedacht hat, Gott, jetzt schmeiße ich diesen Beruf wirklich an die Wand. Also ich möchte das gar nicht, also weil das einfach auch so anstrengend war, diese ganzen Schicksale. Wir haben so viele Menschen auch verloren. Also sollte das jetzt Mitarbeiter sein, die gegangen sind, weil sie das einfach gar nicht mehr geschafft haben, diese Belastung. Oder halt auch ganz viele Bewohner haben wir halt auch in dieser Zeit verloren. Und wir sind ja als Pfleger, ich sehe mich immer als Teil der Familie von denen. Also ich sehe die ja teilweise mehr, als ich meine Katzen zu Hause sehe. Ja, und deswegen ist für mich das immer so wichtig, also das nimmt einen schon mit. Und die Corona-Zeit, die war ganz, ganz, also ich fand das ganz schlimm, das sind wir wirklich so massiv an die Grenzen gekommen, weil einfach, also für mich hat viel Unterstützung gefehlt, also von allen Seiten eigentlich. Ja, weil wir mussten viele Sachen umsetzen, die wir total sinnlos fanden, aber mussten es trotzdem machen. Ja, und das hat viele Leute ganz massiv belastet.
Eine Auswertung der Barmer Krankenkasse für das Jahr 2020 und 2021 hat ergeben, dass 45% aller Corona-Todesfälle aus den Pflegeheimen zu verzeichnen waren und über 43% aller Beschäftigten in Pflegeheimen ernsthaft darüber nachgedacht haben, ihren Job an den Nagel zu hängen. Im Vergleich zu 2019 ist das eine drastische Steigerung, denn in dem Jahr waren es nicht mal 20%, die mit diesem Gedanken gespielt haben. Die Corona-Pandemie ist zwar zum Glück mittlerweile vorbei und ihre Auswirkungen nehmen langsam ab, doch trotzdem zeigen uns diese Zahlen, wie fragil unser System in Krisensituationen ist.
Also das hat auch jetzt noch Nachfolgen.
Also da hättest du dir gewünscht, dass die Politik und die Entscheider mehr darauf geben, was tatsächlich von der Front berichtet wird.
Genau, also dass die mehr auf uns zugegangen wären. Also wir wurden ja in dem Sinne, wurden wir eigentlich fast übergangen. Also wir wurden nicht gefragt. Es waren alles Entscheidungen von oben sozusagen und wir mussten das natürlich umsetzen.
Mhm. Ja. Als Pflegefachkraft arbeitest du ja auch viel mit externen Kräften zusammen, viel mit externen Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit Wundschwestern, die hier vorbeikommen in der Residenz. Wo siehst du da Probleme? Wo würdest du dir da vielleicht Verbesserungen wünschen?
Also ich finde, unsere Arbeit mit den Ärzten zum Beispiel ist es eigentlich immer sehr gut. Das Problem an der Sache für mich ist immer, dass wir ganz oft immer auf Antworten warten müssen. Also wir dürfen ja als Pflegekräfte trotz unserer Ausbildung, unserer dreijährigen Ausbildung, dürfen wir ja so gut wie gar nichts entscheiden. Also wir müssen ja eigentlich immer über einen Arzt gehen, egal was das betrifft. Ob das jetzt eine Medikamentenumstellung ist, ob es eine Wunde geht, egal wie groß die Wunde ist, ist vollkommen egal. Aber ich muss trotzdem immer eine Anordnung von einem Arzt mir einholen, bevor ich wirklich adäquat handeln darf. Das muss immer ein Arzt entscheiden, das darf ich als Pflegefachkraft gar nicht machen.
Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Bewohner hat, der eine wunde Stelle hat, einen Wundausschlag hat und ihr hättet eigentlich die richtige Salbe dafür da, ihr könnt die nicht einfach nach Ermessen anwenden.
Genau, also wir haben ja zum Beispiel, also wir sind ja eigentlich, also wir machen ja die Ausbildung und in dieser Ausbildung durchgehen wir ja wirklich alle Abteilungen. Also man geht ja wirklich, man fängt ja wirklich von null an, fängt mit der kleinsten Zelle an und geht dann weiter in das größere Gebiet.
Also eigentlich ein Medizinstudium
fast
schon.
Also das ist schon fast, also es geht schon fast, und man könnte jetzt auch nach der Ausbildung natürlich auch weiter studieren. Also es geht schon richtig intensiv in diese ganzen medizinischen Sachen hinein. Also wir machen diese Ausbildung ja nicht umsonst, aber man fühlt sich dann immer so ein bisschen, warum habe ich das jetzt gelernt, wenn ich es trotzdem nicht anwenden darf?
Die Frage der Befugnisse. Diese Frage ist die am vermutlich schwersten zu lösende Frage. Denn auf der einen Seite scheint es sehr viel Sinn zu machen, den Pflegefachleuten auch tatsächlich die Sachen eigenständig machen zu lassen, die sie jahrelang lernen. Auf der anderen Seite ist es für die Qualitätssicherung doch irgendwie sinnvoll, dass man immer noch mal eine Kontrollinstanz hat. Wie viele Befugnisse geben wir also ab? Wie können wir unser System neu gestalten und verteilen, damit die Pflegefachleute entlastet werden, es eine bessere Kommunikation gibt und vor allem die Gepflegten am Ende davon profitieren?
Ich nehme immer gerne das Beispiel Wunden, das ist immer so mein Lieblingsthema und da könnte ich mich stundenlang echauffieren, um das mal gelinde auszudrücken. Weil, nehmen wir mal an, ein Bewohner hat einen kleinen Riss oder einen kleinen Cut irgendwo am Finger, sonst irgendwas. Das, was ich immer machen darf, ist einen trockenen Schutzverband anlegen. Dieser trockene Schutzverband ist aber zum Beispiel bei einer blutenden Wunde, ist das zum Beispiel total konträr zu dem, was wir eigentlich machen, weil das es pappt an, es trocknet an und wenn ich es wieder abmache, mache ich die ganze Wunde sogar noch schlimmer, als sie eigentlich vorher schon war. Obwohl wir eigentlich als Fachkräfte die Ausbildung genossen haben und eigentlich wissen, dass das so gar nicht gemacht werden sollte, müssen wir das trotzdem machen, weil wir warten ja auf die Anordnung vom Arzt. Also zu diesem Riss gehört ja noch einiges mehr dazu. Also ich muss ja dann zu diesem Riss zum Beispiel, muss ich jetzt noch diese Wunde im Computer anlegen. Ich muss einen Schmerz dazu anlegen, der mindestens 4 Tage läuft. Das heißt, ich muss den Bewohner frühmittags, abends fragen, hast du Schmerzen mit dieser Wunde? Dann muss ich eine Gutachtung anlegen, ich muss einen Wundbericht anlegen, ich muss mehrere Maßnahmen anlegen zu dieser einen Wunde, die dann natürlich auch in den jeweiligen Diensten abgearbeitet oder abdokumentiert werden müssen in den Diensten. Und das finde ich, er übertrifft eigentlich das Ziel.
Wie viel von dem Arbeitsprozess verbringst du tatsächlich mit der Versorgung der Wunde und wie viel ist Bürokratie?
Die Wundversorgung, das ist das Schnellste an der ganzen Sache. Also die Wundversorgung selber, das dauert maximal 5 Minuten, ja, die ich da an den Bewohner verbringe. Der Rest, das dauert dann schon ein bisschen länger, die Dokumentation davon. Also ich muss ja, wie gesagt, erstmal die Wunde aufnehmen. Da gibt es mehrere Themenfelder dazu, die muss ich alle genau beschreiben. Ich muss genau beschreiben, wie die Wunde aussieht, wie die Heilungstendenz ist, muss ich ja auch beurteilen. Ich muss beurteilen, was es für eine Wunde ist, obwohl ich das ja als Pfleger gar nicht darf. Ich darf ja keine Diagnose stellen. Aber trotzdem muss ich beurteilen, was diese Wunde ist. Also das ist immer so ein bisschen widersprüchlich für mich. Also einerseits darf ich sie beurteilen, aber ich darf es nicht diagnostizieren, weil das ist ja eine Arztsache. Ja, also das finde ich immer so ein bisschen widersprüchlich. Aber die Dokumentationszeit, das nimmt dann schon, also ich würde jetzt mal grob schätzen, so 20 Minuten mindestens. Und das ist jetzt nur, hier reden wir nur über eine Wunde. Ja, die ich 5 Minuten lang versorgt habe und dann 20 Minuten muss ich mindestens dann noch dokumentieren dazu. Das sind schon einige, es sind ganz viele Prozesse, die wir da durchgehen müssen und das ist manchmal einfach zu viel des Guten. Ja, also ich finde, also die Dokumentation ist schon wichtig, das wissen wir auch. Es geht ja hier ganz oft um die Nachweispflicht, die wir ja natürlich haben in vielerlei Hinsicht, weil auch gerade Angehörige, die wollen ja wissen, was wir machen mit den Bewohnern. Ja, die haben schon Interesse daran. Ja, und deswegen ist das halt auch ganz wichtig. Andere Sachen, es geht natürlich dann viel um versicherungstechnische Sachen, ja, das sind wir natürlich als Pflegekräfte immer raus. Da muss ich dann grundsätzlich unsere Verwaltung, unsere Chefetage mit rumschlagen. Das haben wir ja in dem Sinne Glück. Wir haben da eine sehr gute Führung hier im Haus. Und da macht das auch Spaß.
Und wie nimmst du im Zuge dieser ganzen Dokumentation die Digitalisierung wahr?
Also es gibt ja jetzt schon wieder eine neue Änderung seit Also wir haben es jetzt seit Januar umgesetzt, diese neue KIM-App gibt es ja da.
Der KIM-Dienst. Was genau ist der eigentlich? KIM ist einfach nur die Kurzform für Kommunikation im Medizinwesen. Das bedeutet, dass diese digitale Kommunikation den bisherigen Postverkehr, nervige Faxgeräte und E-Mails ersetzen soll. Ins Leben gerufen wurde dieser Dienst durch den Bund, den Verband der Kassenverbände und den Deutschen Krankenhausverband. Ermöglichen soll er eine ganz sichere, von Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation zwischen Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Doch wie bei allen großen Digitalisierungsprojekten in Deutschland gibt es auch hier 2 große Knackpunkte. Zum einen müssen sämtliche Stellen an die bereits bestehende Telematik-Infrastruktur unseres Gesundheitssystems angebunden sein. Diese ist ungefähr vergleichbar mit einem gesonderten Internet nur für medizinische Stellen. Das ist allerdings nicht überall gegeben. Besonders in den ländlichen Räumen können sich Arztpraxen diese Anbindung häufig nicht leisten, da die Anbieter dieser KIM-Dienste oft horrende Wartungskosten und Anschaffungskosten verlangen. Das zweite Problem betrifft die Praxen, in denen die KIM-Dienste bereits angewendet werden. Denn durch den mangelnden Ausbau des Internets in Deutschland fallen diese Dienste oft aus und verzögern so den reibungslosen Betriebsablauf.
Die Idee an sich ist immer sehr gut. es macht schon Sinn, dass alle medizinischen Berufe da so miteinander können. Für mich ist aber natürlich dann die Sache, wir haben ja, es gibt pro Einrichtung gibt's irgendwie nur eine E-Mail-Adresse. Das Problem ist, wir haben 4 Etagen plus die Verwaltung, plus die Chefetage, die ja alle irgendwo miteinander kommunizieren wollen. Und das ist mit einer E-Mail-Adresse ein bisschen schwierig, weil jetzt müssen wir es ja trotzdem gebündelt losschicken. Was wir vorher selber gemacht haben, via Fax, müssen wir jetzt gebündelt über diese App machen. Welche an sich, wie gesagt, also die Idee an sich ist eigentlich gar nicht mal schlecht, aber hier hat es irgendwie, die an der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. Ne? Also das ist noch nicht so ganz ausgeklügelt, was die da machen wollten damit. Das kam einfach viel zu schnell. Also die Idee, wie gesagt, ist sehr gut, aber an der Umsetzung ist einfach, da fehlt es einfach noch.
Mhm. Ein Wort, das im Zusammenhang mit der Pflege auch immer wieder zu hören ist, ist der Fachkräftemangel. Wie nimmst du dieses Problem in deinem Alltag wahr? Findest du, dass du genug Zeit für deine Patienten hast? Oder hast du das Gefühl, nee, wir bräuchten schon mehr Fachkräfte, um wirklich auch emotional, wie du ja sagtest, da sein zu können?
Also ich nehme mir gerne die Zeit für meine Bewohner. Das möchte ich auch so, weil die Bewohner das auch einfach brauchen. Die suchen immer auch das Gespräch mit unserem Personal. Klar, mehr Mitarbeiter sind immer wünschenswert. Ne? Für mich wäre es aber mehr wünschenswert, dass es wirklich auch qualifizierte Leute sind, die arbeiten, die auch richtig Bock drauf haben.
Wie fühlst du dich denn gewertschätzt durch die Politik, durch die Regierung? Fühlst du dich als Pflegefachkraft gewertschätzt oder würdest du sagen, nee, eigentlich fallen wir meistens hinten runter?
Wir werden gerne vergessen. Also jetzt zur Corona-Zeit, da war ein riesengroßer Aufschrei, dann ist auf einmal waren wir berühmt, wir wurden in die Öffentlichkeit gestellt, es wurde applaudiert für uns vom Balkon aus, es war alles eine nette Geste, ich sage, aber jetzt sind wir wieder vergessen worden. Jetzt, wo Corona vorbei ist, jetzt sind wir auf einmal nicht mehr systemrelevant. Das fühlt sich dann, also da fühlt man sich dann wieder vergessen ein bisschen, ja, weil es hat sich ja nichts geändert. Corona hat es ja nur verschlimmert. Also aber an der Gesamtsituation hat sich nichts geändert. Die Bewohner wollen nach wie vor betreut werden. Es werden ja auch immer mehr. Ja, also es ist ja nicht, dass das weniger wird. Es wird immer mehr.
Hättest du denn einen ganz dringenden Wunsch, was die Politik unbedingt machen muss, dass sich am Arbeitsalltag etwas verbessern kann?
Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, dass andauernd eine neue Regierung drankommt, dass gar kein System wirklich umgesetzt werden kann. Oder das gesamte System muss natürlich reformiert werden. Also das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also da braucht sich auch keiner eine Frage zu stellen dazu. Das ist uns, glaube ich, allen klar, dass das passieren muss. Aber wir sind ja nur hier die kleinen Pfleger. Und da fühlt man sich tatsächlich von der Politik ein bisschen übergangen. Der Beruf an sich, also ich kann jetzt nur von meinem Arbeitgeber ausgehen. Ich finde ihn schon sehr attraktiv. Also die Vergütung ist sehr gut. Wir kriegen tolle Zuschläge. Es gibt andere Benefits, die wir da haben, dadurch alleine nur in der Pflege zu arbeiten. Aber so die Gesamtwertschätzung von der Gesellschaft, das hat einfach massiv wieder nachgelassen. Und das ist wieder in den Hintergrund gerückt. Es sind andere Themen wichtiger als die eigene Verantwortung auch der Generation gegenüber.
Also du würdest dir auch wünschen, dass quasi die Pflegekräfte und Pflegefachkräfte natürlich direkter angefragt und angesprochen werden, was müssen wir verändern, ja, damit der genau. Alltag besser wird.
Genau.
Also weniger auf Expertengremien, sondern mehr genau, auf Arbeit.
Genau, weil also für mich kann es immer nicht sein, dass sogenannte Experten Entscheidungen treffen, die vielleicht schon seit 20 Jahren hinter irgendeinem Bürosessel sitzen und die Pflege eigentlich gar nicht mehr kennen. Ich sage, die Pflege ist im Wandel, die Pflege ist schon seit 20 Jahren im Wandel oder wahrscheinlich schon viel, viel länger. Und das kann dann für mich immer nicht sein. Also da muss man ein bisschen realitätsnah sein und einfach auch mal das einfach mitmachen. Klar, Führung, wir brauchen die Führung, das brauchen wir ja bei uns auch. Aber es kann nicht, also für mich kann es nicht sein, dass Leute, die wirklich den ganzen Tag nur am Bürotisch sitzen und nach Aktenlage entscheiden, es muss für mich ein realitätsnaher Bezug sein und da müssen die einfach mal drin sitzen.
Kannst du dir vorstellen, den Job trotz der Belastungen im Alltag bis zur Rente durchzuziehen?
Also eigentlich schon. Ja, also man muss natürlich immer auf seine eigenen Gesundheit da auch ein bisschen mit achten, weil es ist halt natürlich schon ein anstrengender Job. Ne? Aber es gibt natürlich auch viele, viele Hilfsmittel, die uns da helfen. Und deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, auf alle Fälle. Ja. Also ich finde, die Pflege ist ein sehr toller Beruf, weil man jeden Tag wieder was Neues hat. Man ist, wie bei uns zum Beispiel, man ist auf einer Station eingesetzt, aber man hat trotzdem, man ist Teil dieses Lebens. Ja, und das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen finde ich auch für andere Leute, also wenn die Lust besteht, ja, also man sollte, also es ist wirklich ein sehr erfüllender Job und den kann man wirklich super gut über die Bühne kriegen. Und deswegen denke ich, also das ist schon, die Zukunft liegt in der Pflege. Ja.
Sehr schön gesagt. Christian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wie wir heute sehen konnten, gibt es noch viel zu tun, um den Pflegekräften ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Nächste Woche werfen wir dann einen Blick auf die Sorgen von leitenden Angestellten. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.